Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Johannes Nichelmann. Guten Tag. Wir stellen Ihnen heute einen Dokumentarfilm vor, der sich mit der Frage beschäftigt, wie wurden und werden schwarze Menschen in Horrorfilmen gezeigt und dargestellt. Kleiner Spoiler, diese Geschichte ist jetzt nicht besonders ruhmreich.
We've always loved horror. It's just that horror hasn't always loved us.
Black people play a particular role in horror films.
First, we weren't in it. We were played by white people.
Yeah.
We went from maids to pimps and hoes.
If there was somebody black, they would be the first to die.
Der Trailer zum Dokumentarfilm Horror Noir, über den wir gleich ausführlich sprechen werden. Die Größe von sterbenden Urwäldern lässt sich ja am besten in Fußballfeldern ausdrücken. Und die Währung für den Erfolg von Bands lässt sich am ehesten mit dem Beatles-Vergleich errechnen. Wenn also eine Gruppe es schafft, an die Verkaufszahlen der Briten von anno dazumal ranzukommen, dann ist das sehr gut. BTS aus Südkorea zum Beispiel ist es als erste Band seit den Beatles gelungen, in weniger als 2 Jahren mit 4 verschiedenen Alben an die Spitze der amerikanischen Charts zu gelangen. Das hier ist ihr aktueller Mega-Hit Dynamite. Morgen wird das Unternehmen der 7-köpfigen Band namens Big Hits Entertainment, na klar, an die Börse gehen. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Gäbe es da nicht nur ein Problem, nach einer Dankesrede der Südkoreaner ist China sauer. Mit Folgen für die Wirtschaft. Katrin Erdmann in unserem Ostasien-Studio in Tokio. Was genau ist da passiert?
Also der Frontmann von BTS, auch RM genannt, der hatte auf einer Gedenkveranstaltung zum Koreakrieg, der war ja von 1950 bis 1953, gesagt, dass es ihm leid tut, dass es so viele Opfer auf US-amerikanischer und südkoreanischer Seite gab. Und das hat einfach einige Chinesen verärgert, denn es gab natürlich auch auf der anderen Seite Opfer, unter anderem Chinesen. Und das hat eben zu heftigen Protesten von Chinesen im Internet geführt.
Das heißt, hat auch die Regierung reagiert oder waren einfach Chinesen, die sich im Internet rumtreiben, dann erbost?
Nee, also es hat auch eine Reaktion von einem chinesischen Regierungssprecher gegeben. Der hat gesagt, also man hat die Reaktion im Internet gesehen. Man erwarte einfach Respekt für die Geschichte, also eben auch für die chinesischen Opfer in dem Koreakrieg. Aber hat er auch zugleich gesagt, man will trotzdem für Frieden werben und ich sag mal den Blick nach vorne richten.
Wie haben denn die Fans ganz genau reagiert? Also was kam da zurück von den Leuten?
Also zuerst einmal gab es ja nicht nur Druck von Fans, sondern es gab ja zuerst mal so ein bisschen oder die ersten Reaktionen von Firmen, unter anderem auch von südkoreanischen Firmen, die eben unterwegs sind in Südkorea. Das ist ziemlich interessant. Also die haben ihre Logos entfernt von allem, was rund um BTS ist. Das ist ziemlich interessant und zeigt auch, welche Bedeutung China für die Wirtschaft hat. Zu den Fans kann ich sagen, ich habe da so ein bisschen auf Twitter rumgeguckt. Da weisen einige Anhänger von BTS darauf hin, dass der chinesische Markt für die Band bislang noch ein recht kleiner war. Ein anderer zieht eine Parallele zu einer taiwanischen Musikerin, die durfte nicht wieder nach China einreisen, nachdem sie ein regierungskritisches Post geliked hatte. Ich habe eher keine kritischen Kommentare auf Twitter gefunden. Man geht da auch so ein bisschen davon aus, naja, dass vielleicht die Kritiker einfach den Börsengang behindern wollen, der ja morgen stattfindet, indem man das Thema einfach hochpusht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt in chinesischen sozialen Netzwerken aussieht, weil da habe ich jetzt keinen Zugriff.
Wie ungewöhnlich ist das denn überhaupt, dass Popstars in Südkorea sich auch politisch äußern? Wenn in Horrorfilmen schwarze Menschen überhaupt Platz gefunden haben, dann waren sie meistens auch die Ersten, die auf bestialische Art und Weise ums Leben gekommen sind. Und gespielt wurden sie auch nicht selten von Weißen. Irgendwann hat sich das gedreht und schwarze Menschen durften auch die Helden sein. Ein Beispiel ist der Oscar-prämierte Film Get Out von 2017. Jetzt kommt ein Dokumentarfilm in die Kinos, der diesen Teil der Filmgeschichte erzählen will. Horror Noir vom Regisseur Xavier Niel Burgin. Sarah Reininghaus hat ihn gesehen. Der Film basiert ja auf einem Sachbuch, das die Geschichte schwarzer Menschen in US-amerikanischen Horrorfilmen ab den 1890ern beschreibt. Beginnt da auch die Erzählung dieses Dokumentarfilms.
Guten Tag. Hallo. Ja, also die Dokumentation setzt mit einer Art Überblick ein, der aber zeitlich durcheinander gestaltet ist. Das heißt also, dass Schwarz-Weiß-Filmsequenzen zum Beispiel neben Filmszenen der letzten Jahre und Jahrzehnte auch treten. Nach und nach aber bringt die Doku dann Ordnung in die Genese und entdeckt Phasen, deckt Jahrzehnte auf und beleuchtet diese chronologisch nacheinander. Der Film endet dann wieder in der Gegenwart und präsentiert dann die Ausblicke und Hoffnungen der Produzenten und Schauspielerinnen.
Also Filmgeschichte auf der einen Seite, die gesellschaftlichen Entwicklungen dann auf der anderen. Funktioniert diese Verknüpfung im Film von diesen beiden Polen?
Ja, spannende Frage. Die Dokumentation folgt mit diesem Verfahren ja einer bereits fest etablierten wissenschaftlichen Lesart von Horrorfilmen, die sich in den letzten Jahren, ich will gar nicht sagen Jahrzehnten, schon durchgesetzt hat. Die nämlich besagt, dass sich im Horrorfilm auch durchaus nationale Traumata manifestieren. Und Filme können insofern als ja Ausdruck dieser gelesen werden. Horror Noir hat hier auch einen relativ bekannten Vorläufer in der Dokumentation The American Nightmare aus dem Jahr 2000, der vielen Horrorbegeisterten bekannt sein sollte. Dort ist es so, dass bekannte Horrorfilmregisseure der 60er und 70er über Ereignisse sprechen, die sie wiederum in ihrem eigenen Schaffen inspirierten. Bei ihnen ist es auch der Vietnamkrieg oder aber auch die Bürgerrechtsbewegung. Man kann also sagen, was Horror Noir hier präsentiert, nämlich das parallele Zeigen von Filmentwicklung und historischen Gegebenheiten und dadurch den Zusammenhang dieser herauszustellen, das funktioniert für diesen Zweck.
Diese Dokumentation, wie geht die denn stilistisch vor? Also wie verbindet der Regisseur zum einen Filmausschnitte aus diesen Horrorfilmen und das Ganze mit seinen Interviews dann?
Wir sehen in der Dokumentation männliche und weibliche Hochschullehrende, Produzenten, Regisseure, aber auch Schauspieler. Alle, bis auf eine Ausnahme, sitzen in einem Kinosaal und reden. Einander abwechselnd sehen wir sie dann immer, wie sie sich erinnern oder aber, das gilt jetzt insbesondere für die Lehrenden, die rassistischen Darstellungsweisen in den Horrorfilmen seit den frühen Tagen erklären. Als Impuls für ihre Aussagen und ihre Gespräche dienen dann immer die Horrorfilmszenen, die sie auch angesprochen haben. Mhm. Wir als Zuschauer sehen die auch, aber wirklich immer nur ganz knapp und kurz und ausschnitthaft. Interessant ist für mich insbesondere die Mischung der Interviewten, also von sehr bekannt gewordenen Schauspielern wie Tony Todd aus Candyman, ist es aber auch Jordan Peele, Regisseur von Get Out und eben die Hochschullehrenden.
Diese rassistischen Darstellungen, die gab es ja schon sehr früh in der Horrorfilmgeschichte. Wie genau sahen die aus und was hat sich verändert?
Also Sie hatten das ja schon angesprochen, dass zu Beginn entweder überhaupt gar keine Schwarzen im Film vorhanden waren, manchmal Blackfacing betrieben wurde. Ich verweise da insbesondere auf Birth of a Nation, den Filmgeschichte machenden Film. Dann aber Schwarze im Film insbesondere in klischeehaften Rollen und Stereotyp dargestellt wurden. Also wir kennen den bösen Voodoo-Priester. Immer bergen diese Figuren ein Gefahrenpotenzial. Insbesondere sind es da schwarze Männer, die als Bedrohung für weiße Frauen gesehen werden. Es wird immer unschöner bei den Dingen, die ich da aufzählen muss. Also eine Nähe zu Affen, zum Animalischen wurde entdeckt. Hier könnte man King Kong beispielhaft anführen oder aber auch den Schrecken vom Amazonas. Mit der Zeit war es dann so, dass Veränderungen aufkamen, etwa gravierend in den 70er Jahren, insbesondere mit dem Aufkommen des sogenannten Blaxploitation-Film. Hier rückten Schwarze dann plötzlich in den Fokus der Erzählung, waren also vertreten, aber selbst äußerst selten nur Regisseure. Weiße verdienten mit dieser Art Film sehr, sehr schnelles Geld. Oft waren es minderwertige Produktionen, die Schwarze eben als Kriminelle insbesondere charakterisierten. Eine Ausnahme gibt es da zu nennen, etwa Blackula vom schwarzen Regisseur William Crane. Ein, wie ich finde, inhaltlich wie filmästhetisch sehr, sehr interessanter Film. In den 80er Jahren dann kann man sagen, um jetzt mal nur zwei Epochen ganz, ganz kurz beispielhaft zu beleuchten, ging die Zahl der schwarzen Charaktere wieder zurück. Noch immer, wenn sie auftauchten, sahen wir Rollen wie den Magical Negro. Wir kennen diese Rolle aus Stephen Kings Shining-Verfilmung. Und der Schauplatz verlagerte sich auch oft, wenn eben der weiße Vorort zum Mittelpunkt des Horrors wurde. Also der Ort, an dem eigentlich keine Schwarzen vorhanden sind, man aber dennoch eine Bedrohung durch etwas Fremdes fühlt. Ich sage da nur das Stichwort Indianerfriedhof.
Oha. Der Dokumentarfilm Horror Noir erzählt die Geschichte schwarzer Menschen im US-amerikanischen Horrorfilm. Wie ist denn Ihr Fazit?
Wie ich zu Beginn ja schon sagte, also Menschen sitzen im Kino und reden. In der Machart ist es eine nicht besonders künstlerisch ambitionierte Produktion. Lohnenswert ist der Film meines Erachtens nach aber auf jeden Fall, insbesondere eben aufgrund der Bedeutsamkeit des Themas. Und das gilt für mich, für die USA, genauso wie für Europa. Der Film macht das Thema einer breiteren Masse zugänglich und ist dabei aber auch attraktiv für Einsteigerinnen, die jetzt nicht größere Expertise im Horrorfilm beispielsweise vorweisen können, weil man sehr viel Wert auf leichte Verständlichkeit gelegt hat. Dennoch muss ich sagen, relevant ist er auch für Expertinnen in diesem Bereich, da auch unter Horrorforschern oder Forscherinnen viele blinde Flecken hier noch immer vorherrschen und einige der besprochenen Filme kaum bekannt sind.
Horror Noir gibt's ab dieser Woche in den Kinos. Ein Comic, das auf 600 Seiten ein Thema verhandelt, das weder in dem Medium noch sonst bislang wirklich großartig besprochen wird, nämlich den nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti und Roma und die anhaltende Geschichte der Ausgrenzung und Diskriminierung. Dreimal Spucken heißt das knapp 600 Seiten dicke Comic des italienischen Zeichners Davide Reviati. 7 Jahre lang hat er daran gezeichnet und geschrieben. Sebastian Dörfler, wie gut kann er denn diesen Stoff erzählen?
Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Zunächst, das Offensichtliche ist, dass David Reviati eben wahnsinnig gut zeichnen kann. Also du siehst praktisch jeden Strich in diesem Comic und selbst auf so großen schwarzen Flächen quasi jede einzelne Bewegung und dadurch wirkt das ganze Comic eben sehr intensiv. Es geht da auch zunächst gar nicht um Sinti und Roma, sondern im Kern ist das die Geschichte einer Jugend von heranwachsenden Jungs in einem italienischen Kaff in den 60er Jahren, die dort auf die Berufsschule gehen. Und die Geschichte wird eben erzählt aus der Perspektive von einem dieser Jungs, von Guido. Und den sieht man zu Beginn mit seinen Freunden nachts am Strand abhängen, kiffen, trinken. Guido wird irgendwann schlecht und er übergibt sich und dann kotzt er diese schwarzen Vögel aus sich raus, die dann in den Himmel fliegen. Und all das ist einfach total gut gezeichnet, klingt jetzt natürlich pathetisch, zeigt aber auch so ein bisschen den Horror im Leben von diesen Jungs, also die einfach nichts mit sich anzufangen wissen, aber wissen, da sind irgendwelche Emotionen und Gefühle in ihnen drin, die raus wollen. Und so ist das eigentlich auch eine Geschichte darüber, wie brutal und einsam so eine Erziehung zur Männlichkeit ist. Also irgendwann schlagen sie mit einem Baseballschläger einen Hund tot und so weiter. Und diese Gewalt, die sieht man eben in diesen einzelnen Strichen in den Figuren. Das alles ist sehr düster und dunkel und quasi das Comic bewegt sich immer in so einer Balance zwischen dieser Schwere und so einem gewissen Pathos.
Nun kommt ja zu dieser eigenen Zerbrechlichkeit ja auch noch die Angst vor dem anderen dazu. Das steht im Klappentext so. Die anderen sind hier dann die Sinti und Roma. Wie stellt das Comic denn diese Begegnung dar?
Also nach 100 Seiten taucht etwa die Familie Stančić aus Slowenien auf. Die wird dann eingeführt. Man sieht einen Wohnwagen mit Pferden. Vater, Mutter und ein Haufen Kinder heißt es dazu. Alles Jungs sind das, bis auf ein Mädchen namens Loretta. Und die wird Guido im Lauf der Geschichte auch ein bisschen genauer kennenlernen. Aber man liest dann eben weiter zu diesen Bildern. Ich zitiere kurz: In Häusern leben wie wir, dafür sind sie nicht gemacht. Und weiter: Zigeuner eben, was braucht man da zu wissen? Also dieses Z-Wort, das wird hier ständig verwendet, ebenso wie all diese Bilder von so einem fahrenden Volk, das angeblich nicht zu integrieren sei und sich nicht niederlassen will. Also all diese Bilder werden hier erstmal aufgerufen.
Und bleibt das so problematisch oder wird ihm was entgegengesetzt?
Also zunächst bleibt es problematisch. Man muss vielleicht zur Verteidigung erstmal sagen, dass das hier so die Perspektive des jungen Guido ist, der mit diesen Bildern und Stereotypen aufwächst und man lernt eben so nach und nach auch, wie die Familie Stančić für jedes Problem in der Ortschaft verantwortlich gemacht wird. Also die würden klauen, Tiere töten und so weiter. Es gibt immer so eine kleine oder immer härtere Pogromstimmung dann gegen sie. Und dann werden eben auch so historische Abrisse erzählt von der Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma im Nationalsozialismus, eben auch der Geschichte in Italien. Und diese Geschichte lernt Guido nach und nach kennen, sodass er eben bei der Hälfte des Comics so ein bisschen mehr Bescheid weiß tatsächlich.
Diese Beziehung von Guido und Loretta, die Sie eben kurz erwähnt haben, wie entwickelt die sich denn im Laufe der Zeit? Ändert sich was mit diesem neuen Wissen von Guido?
Ja, leider ändert sich an diesem Stereotyp nicht so richtig viel. Also auch die Beziehung zu Loretta ist im Grunde sehr krass. Also die wird von Guido und seinen Jungs eben mit Steinen beworfen, mit der Zwille beschossen. Man sieht sie dann bettelnd und irgendwann holt sie auch einem von diesen Jungs einen runter. Also im Grunde ist auch das so die Anrufung von diesen Bildern von einem einerseits abstoßend anderen, das aber gleichzeitig irgendwie fasziniert und sexualisiert wird. Also der Bruch in dem Comic, der findet eher auf einer anderen Ebene statt. Guido lernt nämlich nach und nach auch etwas über seine eigene Geschichte und Herkunft kennen. Es stellt sich dann raus, dass er nämlich adoptiert ist und immer wieder als Bastard beschimpft wird und er scheint eben selbst ein Sinto zu sein. Und mit diesem Dreh versucht Reviati dann quasi doch zu erzählen, dass wir eigentlich alle nur Menschen sind und eigentlich miteinander klarkommen müssten. Man muss jetzt vielleicht noch sagen, dass das Buch da allerdings nicht sehr genau ist, leider. Also außen auf dem Klappentext wird da immer von der Roma-Familie gesprochen, im Comic selbst ist aber von Sinti die Rede. Und auch das trägt irgendwie nicht so richtig zum Vertrauen in diese Erzählung bei. Das passt aber gleichzeitig auch zu Guido, der es mit seiner eigenen Herkunft auch gar nicht so genau wissen will. Also der schafft nämlich dann irgendwann die Flucht aus dieser gewaltvollen italienischen Provinz in die Stadt nach Bologna, studiert dort Literatur, Philosophie und zeichnet, sodass man eben sagen könnte, ja, manche schaffen eben von ihrer Herkunft in eine andere Welt zu fliehen. Andere kommen aber aus diesen Verhältnissen und der Gewalt nicht raus, wie Loretta und ihre Familie eben.
Also höre ich als Fazit jetzt raus, die Zeichnungen sind tipptopp, aber die Erzählung geht so.
Ja, kann man so sagen. Also so intensiv diese Coming-of-Age-Geschichte zu Beginn auch ist von Guido und den Jungs, so wirkt das Comic doch ziemlich überfordert von dem Stoff. Und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass man beim Thema Antizyganismus immer das Gefühl hat, wieder bei Null anfangen zu müssen, weil die Gesellschaft da einfach so ein geringes Wissen hat. Und dann steht man halt wieder vor diesem ganz anderen und ruft diese Stereotype auf und findet da erzählerisch irgendwie nicht mehr so recht raus. Und das ist leider auch hier passiert.
Das Comic Dreimal Spucken von Davide Reviati, jetzt auf Deutsch erschienen im Avant Verlag und kostet 34 Euro. Wegträumen geht natürlich zum Beispiel mit Musik, aber wegwünschen können wir uns die Aktualität ja leider nicht. Genauso wenig, wie wir uns einen schnellen Impfstoff irgendwie herwünschen können, der uns schnell rettet, wird auch kein Superheld kommen, der uns schnell rettet. Denn auch die großen Blockbuster-Helden des Kinos, die stecken in der Corona-Falle. Christian Berndt gibt uns ein Update zur Lage in der Filmindustrie.
Name?
Bond. James Bond.
Er ist wieder da, aber nur im Trailer. Der Kinostart von Keine Zeit zu sterben war ursprünglich für diesen April geplant, dann wurde er Corona-bedingt auf den November verschoben. Die Kinoindustrie hatte große Hoffnungen auf den neuen James Bond gesetzt.
It was felt that this was going to be a fairly guaranteed blockbuster. That would bring in audiences and save cinemas.
But James Bond galt als der Garantie-Blockbuster für die Rückkehr des Publikums ins Kino, sagt der BBC-Filmkritiker in New York, Tom Brooke. Doch dann folgte der Schock. MGM hat den Film auf April 2021 verschoben und damit die Kinowelt in Katastrophenstimmung versetzt. Prompt folgte auch die Ankündigung der zweitgrößten Kinokette der Welt, Cineworld, fast 90% ihrer Filmtheater weltweit auf unbestimmte Zeit zu schließen.
People are actually blaming the James Bond film No Time to Die.
Viele würden die James Bond Verschiebung für die Kinoschließungen verantwortlich machen, aber da mit New York und Los Angeles die wichtigsten Kinomärkte der USA seit März geschlossen sind und damit die Haupteinnahmequellen ausfallen würden, sei dem Studio kaum eine andere Wahl geblieben und James Bond ist nicht der einzige wichtige Blockbuster, der verschoben wurde.
Die ganze Zivilisation hängt davon ab.
Die Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben.
Auch der Start der Neuverfilmung von Dune wurde verlegt auf Oktober 2021. Ob auf die Cineworld-Kinoschließungen auch ein Kinosterben folgen könnte, sei schwer abzusehen, meint Brooke. Aber Corona beschleunige im Prinzip nur eine Entwicklung, die längst im Gange sei.
I think you will find the studios getting more invested with their streaming platforms. But cinema is a very resilient phenomenon. It survived the 1918 influenza epidemic. It survived the invention of television, the invention of the VCR, the invention of the internet.
Die Studios würden wahrscheinlich in Zukunft noch stärker auf Streaming-Plattformen setzen, um Filme herauszubringen. Aber das Kino sei resilient, es habe die spanische Grippe, Fernsehen, Video und das Internet überlebt. Außerdem könnten die Streaming-Dienste niemals die Blockbuster-Gewinne aus den Kinos wettmachen, ganz abgesehen vom Spektakel auf der Leinwand.
People want spectacle. And spectacle you can't really get from a television screen.
Auch der Filmwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, David Gärtner, glaubt, dass das Blockbuster-Kino überleben wird, auch wenn es infolge der Corona-Krise zu einem breiten Sterben von Multiplex-Filmtheatern kommen könnte.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sollten die Blockbuster-Kinos, die Kinoketten weniger werden, dass sich die Filme halt auch dem anpassen, das heißt, dass weniger kostspielige Filme produziert werden.
Dass die Studios auch nach der Pandemie Blockbuster zuerst auf Streamingdiensten anbieten werden, so wie es Disney mit Mulan und jetzt auch mit dem Pixar-Film Soul vormacht, glaubt Gärtner nicht. Denn das würde eine völlige Umstellung des Produktionssystems erfordern, weil Filme im Kino anders als auf dem Bildschirm funktionierten. Trotzdem werde es Umbrüche geben.
Die Tendenz war schon vorher da, dass das Kino nicht mehr der exklusive Ort war, an dem in Erstaufführung Filme gezeigt wurden.
Aaron Sorkins Gerichtsdrama über die Anti-Vietnam-Kriegsproteste The Trial of the Chicago 7 ist Anfang Oktober nur in wenigen Kinos angelaufen, bevor er am 16. Oktober auf Netflix erscheint. Die Exklusivität des Kinos, so Gärtner, werde immer mehr an Bedeutung verlieren.
Das sehe ich auch bei den Studierenden, die ich unterrichte hier an der Uni, dass mit jedem Semester, mit jedem Jahr das Verständnis, dass man Filme erstmal im Kino schaut, doch etwas schwindet oder zurückgeht.
Diese Entwicklung treffe vor allem die Multiplex-Kinos, die auf die Aktualität von Filmen angewiesen seien. Anders sieht es dagegen bei Programmkinos aus.
Also kleinere Kinos haben ja schon vor Corona angefangen, auch das Programm ein bisschen zu erweitern. Also Kinos wurden dann immer häufiger auch zu Spielstätten von Filmfestivals, noch viel stärker als noch vor vielleicht 10, 15 Jahren oder anderen Sonderveranstaltungen. Das heißt, da gab es auch schon vor Corona immer wieder auch Tendenzen, dass sich das Kino da, ich sag jetzt mal, neu erfindet, weiterentwickelt.
Ob dafür nach der Pandemie noch genügend Filmtheater übrig bleiben, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Konstantin Film angesichts der James-Bond-Verschiebung angekündigt, mehrere Filme wie etwa die neue Sönke-Wortmann-Komödie Contra auf dieses Jahr vorzuziehen. Ob das deutsche Kino aber die internationalen Blockbuster ersetzen kann, ist fraglich, meint David Gärtner. Dass aber das Kino überleben werde, davon ist er überzeugt.
Also das Kino ist ja etwas, was in unserer Kultur seit 100 Jahren fest verankert ist und eigentlich auch aus meiner Sicht aus dem kulturellen Leben nicht wegzudenken ist.